Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch den Psalm 84 und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Psalm 84. Wir studieren heute miteinander die Verse 10 und 11 in Psalm 84. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Blick doch, Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott, wir bringen dir Lob und Dank. Wir preisen dich für dieses herrliche Vorrecht, dass wir vor dir erscheinen dürfen. In deinem Zelt der Begegnung, in deinem Heiligtum, in deiner Gemeinde. Welch eine Freude, welch ein Glück. Und nun hilf, Herr, dass unsere Herzen nicht fern sind, sondern dass wir uns dir von ganzem Herzen nahen, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Und so, Herr, lass uns die Zeit genießen. Erfüll unser Herz mit großer Freude. Wir bitten dich, begegne uns und segne uns um Jesu Willen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Ja, lasst uns zunächst versuchen, diesen Text zu verstehen und dann in einem zweiten Schritt zu überlegen, was bedeutet das jetzt für uns persönlich, was wir hier lesen. Am letzten Sonntag hörten wir, wie die Söhne Korachs beteten in Vers 9. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Dieses Gebet wird nun fortgesetzt. Und wofür flehen die Söhne Korachs hier? Vers 10. Blicke doch, Gott, auf unseren Schild, schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Wofür beten sie? Nun, dass Gott seinen Blick auf etwas richtet, dass er auf etwas schaut. Auf was? Vers 10. Blicke doch, Gott, auf unseren Schild. Man könnte auch übersetzen, blicke doch, Gott, unser Schild. Dann wäre Gott selbst der Schild. Und das ist sicher wahr, denn der Herr, unser Gott, ist unser Schild. In Vers 12 heißt es, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Was ist ein Schild? Achtung, nicht das Schild, sondern der Schild. Also gemeint ist nicht, es ist ein Schutzschild, das was Soldaten abschirmt, so eine massive Platte aus Holz, das dann mit Metall oder mit Leder oder mit anderen Materialien überzogen wird, damit sich ein undurchdringlicher Panzer bildet. Ein Schild ist eine Schutzwaffe zur Abwehr von Hieb- und Stichwaffen und Geschossen. Pfeile prallen ab und Schwerthiebe werden abgewehrt. Der Soldat ist abgeschirmt, er ist beschützt vor Angriffen. Und natürlich ist der Herr, unser Gott, unser Schild. Er ist unser Schutz. Er schützt uns vor Unheil und Gefahr. Aber darüber werden wir nachdenken, wenn wir Vers 12 miteinander studieren werden, so Gott will, nächsten Sonntag. Heute wollen wir uns auf unsere Übersetzung hier beschränken, wo es heißt, blicke doch Gott auf unseren Schild, schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Es gibt hier im Hebräischen vor allem ein Stilmittel. Das nennt man das sogenannte Parallelismus Membrorum. Das siehst du ganz häufig in der Heiligen Schrift. Das ist, dass dieselbe Aussage auf zwei nacheinander folgenden Sätzen nur mit anderen Worten ausgedrückt wird. Das heißt, ein Satz wird wiederholt, der Inhalt, aber nur mit anderen Worten, um das zu bekräftigen, was man sagen möchte. Das heißt, blicke auf unseren Schild, schaue auf das Angesicht deines Gesalbten, meint im Grunde dasselbe, nämlich blicke, schaue auf unseren König. Der König ist der Schild des Volkes. Er ist der Gesalbte. Ja, was stimmt denn nun? Ist Gott unser Schild oder ist der König unser Schild? Nun, beides ist wahr. Du musst wissen, dass generell Könige in der Heiligen Schrift als Schilde bezeichnet werden. Wir lesen das zum Beispiel im Psalm 47. auch von den Söhnen Korachs. Da heißt es ab Vers 9, Gott ist König geworden über die Nation. Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Die Edlen der Völker haben sich versammelt mit dem Volk des Gottes Abraham, denn die Könige, und hier steht wörtlich, die Schilde der Erde sind Gottes. Er ist sehr erhaben. Das heißt, die Könige der Nationen sind Schilde. Das ist, damit ist gemeint, sie sind die Schutzschilder ihrer Völker. Sie sind eingesetzt mit der Pflicht, die Regierung ist eingesetzt mit der Pflicht, das Volk zu beschützen. Auch unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel hat gesprochen, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm abwenden werde. Ein Schild des Volkes soll der Regent des Volkes sein, um allen Schaden abzuwenden. Das ist seine Funktion. Und auch wenn die Regenten der Erde diese Funktion häufig nicht erfüllen, müssen sie dennoch vor Gott Rechenschaft dafür ablegen, denn es ist ihre Pflicht. Der Herr hat aber auch einen König eingesetzt als Schild für sein Volk Israel, nämlich den König David, zu herrschen. Und dafür wurde er gesalbt. Wir lesen in Psalm 89, ab Vers 19. Denn dem Herrn gehört unser Schild und dem Heiligen Israel unser König. Damals redest du in einer Vision zu deinen Frommen und sagtest, Hilfe habe ich auf einen Helden gelegt. Man könnte auch übersetzen, ich habe die Hilfe einem Helden übertragen. Ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. Ich habe David gefunden, meinen Knecht. Mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. Meine Hand soll beständig mit ihm sein. Mein Arm soll ihn stärken. Kein Feind soll ihn bedrängen und kein Sohn der Ungerechtigkeit ihn bedrücken. Ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern. Die ihn hassen, will ich niederstoßen. Meine Treue und meine Gnade sollen ihm sein und durch meinen Namen soll sein Horn erhöht werden. Das heißt, der Herr ist mit David. David wurde gesalbt mit heiligem Öl. Das Öl symbolisiert den Heiligen Geist, dass er befähigt, ja ausgerüstet wird, zu dieser Funktion ein Schild zu sein, Schutzschild zu sein, Hilfe zu sein für sein Volk. Das heißt, Gott schenkt Schutz durch seinen Schild David. Und die Söhne Korachs wissen das. Sie wissen, Gott hat uns ein Schild geschenkt. David, er soll ein Schild sein vor dem Volk. Er soll alle Feinde besiegen. Und die Söhne Korachs beten darum für ihren Schild, für den Gesalbten Gottes. Blicke doch Gott auf unseren Schild. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Also schaue auf unseren Schild, schaue auf deinem Gesalbten, schaue mit Wohlgefallen auf David, mit deiner Gunst, segne ihn, stärke ihn, stehe ihm bei, gedenke David, dass du mit ihm bist, um zu schützen. Nun, ich denke, wir haben das jetzt verstanden, aber wir müssen uns dennoch die Frage stellen, warum steht das hier inmitten dieses Psalms? Dieser Psalm, der handelt doch von dieser Sehnsucht, von der Liebe zu Gottes Haus, zu Gottes Gegenwart. Dieser Psalm handelt von der Freude an Gottes Haus und am Gottesdienst. Warum beten die Söhne Korachs hier plötzlich für den König? Nun achte auf das Wort denn in Vers 11. Also ab Vers 10 nochmal, blicke doch Gott auf unseren Schild, schaue an das Gesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Also sie beten, Gott segne unseren König, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Die Söhne Korachs wollen eines. Sie wollen in den Vorhöfen des Herrn sein. Sie wollen Gottesdienst feiern. Sie wollen die Zeit in Gottes Haus genießen. Und darum beten sie für den König. Verstehst du warum? Denn wenn der König wirklich seine Funktion erfüllt, ein Schild zu sein, wenn er das Land beschützt, die Bevölkerung beschützt, dann beschützt er auch das Heiligtum Gottes. Wenn du die Geschichte Israels kennst, dann weißt du, dass das immer wieder geschah, dass Feinde kamen und auch immer wieder das Heiligtum eroberten und plünderten. So beten sie, schau doch auf unseren Schild, schaue auf deinen Gesalbten, dass das Heiligtum Gottes steht, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Der König David war es ja, der für das Heiligtum Gottes einen festen Ort fand, Zion, den Tempelberg, und hierüber wachte der Gesalbte Gottes, das Haus Gottes zu schützen, damit Gott Gottesdienst gefeiert wird, damit er geehrt wird, damit die Priester sich versammeln können, um Gott Gottesdienst zu feiern. Lesen wir einmal den Psalm 132 miteinander, den Psalm 132. Hier heißt es, ein Wallfahrtslied. Gedenke, Herr, dem David alle seine Mühsal, der dem Herrn schwor, ein Gelübde tat, dem mächtigen Jakobs. David sagte, ich will das Zelt meines Hauses nicht betreten. Ich will das Lager meines Bettes nicht besteigen. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gestatten, keinen Schlummer meinen Augengliedern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn. Wohnungen für den starken Jakob. Siehe, wir hören von ihr in Ephrata. Wir fanden sie in dem Gebiet Jaas. Lasst uns einziehen in seine Wohnungen, niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Erhebe dich, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Deine Priester sollen sich bekleiden mit Gerechtigkeit und deine Frommen sollen jubeln. Wegen Davids, deines Knechtes, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten. Der Herr hat David einen Treueid geschworen. Er wird nicht davon abweichen. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Wenn deine Söhne meinen Bund und meine Zeugnisse bewahren, die ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhestatt für immer. Hier will ich wohnen, denn ich habe ihn begehrt. Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen. Seine Priester will ich bekleiden mit Heil, seine Frommen sollen laut jubeln. Dort will ich das Horn Davids wachsen lassen. Habe ich ein Licht zugerichtet meinem Gesalbten, seine Feinde will ich bekleiden mit Schande. Auf ihm wird seine Krone glänzen. Also, wenn die Söhne Korahs beten, Herr, denke an unserem Schild. Schau auf deinen Gesalbten, den du eingesetzt hast. Dann beten sie dafür, Herr, bedenke, bedenke, segne unseren Schild. Segne dein Haus Zion, dass dein König so darüber wacht und uns so beschützt, dass deine Priester anbeten können und ihr Gottesdienst gefeiert wird. Denke an David. Sie beten hier also nicht einfach für ihren persönlichen Schutz. Es geht ihnen um den Schutz für das Heiligtum, für den Gottesdienst, dass sie tatsächlich dort bleiben können. Denn ein Tag in diesem Heiligtum ist besser als sonst tausend woanders. Ihr ganzes Verlangen ist das Haus des Herrn. Das ist das Thema dieses Psalms. Ihr großes Verlangen ist also nicht ihr persönlicher Schutz, ihre persönliche Gesundheit, sondern der Schutz des Heiligtums. Vers 10. Blicke doch Gott auf unseren Schild, schaue das Gesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Die Söhne Korahs waren Leviten, das ist einer der Stämme Israels, und ihre Aufgabe war es, im Heiligtum zu dienen. Sie waren aber keine aaronitischen Priester, das heißt, sie durften nicht Opfer darbringen. Aber sie durften in den Vorhof treten, zum Beispiel als Sänger, aber auch andere Aufgaben erfüllen. Und das Heiligtum Gottes war eingeteilt in drei Abteilungen, in drei Sektionen. Es gab diesen großen Vorhof, da war zum Beispiel dieser große Brandopferaltar. Hier durften die Leviten sich bewegen und die Priester durften auch hineingehen in das Heiligtum. Da ist zunächst die Sektion des Heiligen, wo zum Beispiel der Räucheraltar stand. Und einmal im Jahr durfte der Hohepriester in das Allerheiligste gehen, wo die Bundeslade stand. Die Söhne Korachs sagen hier, schon in den Vorhöfen sein zu dürfen, ist besser, ist erfreulicher, ist schöner, als irgendwo anders zu sein. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Siehst du hier diese Freude der Söhne Korachs über das Heiligtum? Darum beten sie für den König, dass diese Freude ihnen erhalten bleibt. Sie sehen sich danach. Sie sagen, ein Tag in den Vorhöfen Gottes ist besser als sonst tausend. Und überleg dir das. In den Vorhöfen für die Leviten, für die Söhne Korachs zu sein, bedeutet Arbeit. Es war anstrengend für sie. Sie hatten viel zu tun. Aber besser hier zu sein und zu arbeiten in den Vorhöfen des Herrn, als irgendwo anders zu sein. Als irgendwo anders Urlaub zu haben, als irgendwo anders Freizeit zu haben. In den Vorhöfen, ihr Lieben, war es menschlich gesprochen nicht besonders unterhaltsam. Wir haben manchmal eine viel zu romantische Vorstellung von dem Tempel und von dem, was da passierte. Da wurden Tiere geschlachtet, Blut floss und Tiere wurden ganz und gar verbrannt mit Haut und Haaren und Knochen. Da auf einem riesigen Brandopferaltar, es qualmte, der Rauch umhüllte alles. Es hat nicht angenehm gerochen, sondern nach verbrannten Tieren. Das war menschlich gesprochen keine besonders angenehme Umgebung. Aber lieber sind sie hier ein Tag als tausend irgendwo anders. Und wo könnten sie sein? Wo könntest du denn noch überall sein? Du könntest an irgendeiner Feier teilhaben, an irgendeiner schönen Hochzeitsfeier. Oder du könntest an Tischen sitzen mit Königen, Speisen und große Freude erleben. Du könntest aber auch zu Hause liegen, in deinem Bett und dich einfach ausruhen. Oder du könntest in einem Hobbyraum sein und irgendeiner Freizeitaktivität nachgehen. Aber du könntest spannende Reisen machen, die ganze Welt entdecken, die schönsten Orte der Welt, atemberaubende Schönheit, alles, was die Welt zu bieten hat. Du könntest auch einfach in deiner Heimat sein, wo du dich zu Hause fühlst. In deinen vier Wänden, in deinem Garten. Einfach die Seele baumeln lassen. Oder einfach Zeit mit den Geliebten verbringen, mit der Familie, mit Freunden. So viele herrliche Orte in dieser Welt, wo du dich so wohlfühlen kannst. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Was auch immer du mir anbietest, was auch immer du mir zeigst, ein Tag in dem Haus meines Gottes ist besser als sonst tausend. Und ihr Lieben, es wird hier nicht ein Tag gegen den anderen aufgewogen, sondern ein Tag gegen tausend. Überleg dir das. Also tausend Tage, sagen wir mal knapp 3 Jahre, an dem schönsten Ort. Überleg dir das. In einem Urlaubsparadies mit den größten Vergnügungen und feinsten Speisen und spannenden Erlebnissen und den liebsten Menschen, mit denen du zusammen sein kannst. Tausend Tage davon, die beste Zeit deines Lebens. Nein, besser ist das. Ein Tag in Gottes Haus zu sein und ihm zu dienen und ihm Gottesdienst zu feiern. Ich weiß nicht, ob wir verstehen, was hier wirklich steht. Ihr Lieben, das ist mehr als irgendwie so nette Poesie. Die meinen das ernst. Die meinen das tatsächlich so, die Söhne Korachs. So sehr sehnen sie sich nach dem Gottesdienst, nach dem Zelt der Begegnung. Lies nochmal mit mir Vers 2 und 3. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Das heißt, sie freuen sich über den Gottesdienst, über die Zeit im Hause Gottes. Und die Leviten, sie waren unter anderem eingeteilt, um Torwächter zu sein von dem Heiligtum. Das heißt so, sie öffnen am Morgen die Tore, sie schließen sie am Abend, sie standen die ganze Zeit bereit an dem Tor, um den Zehnten und die Gaben der Israeliten entgegenzunehmen, all das, was die Israeliten mitbrachten, und sie wachten darüber, dass nichts gestohlen wird, und auch in der Nacht mussten sie Wache halten. Sie standen dort am Eingang stundenlang, Tag und Nacht, am Tor als Wächter. Das kannst du alles nachlesen in 1. Chronik Kapitel 9. Und sie hielten Wache, dass sie sicherstellten, dass auch keine unreine Person, kein Unberechtigter in das Haus Gottes eintritt. Und ich sage dir, menschlich gesprochen ist das keine besonders spektakuläre Arbeit. Die meiste Zeit stehen sie da einfach und warten. Das war's. Und man ist nicht mitten im Geschehen, man muss an der Schwelle stehen, am Eingang. Man bleibt an der Tür und man kann höchstens diesen Blick werfen in den Vorhof hinein. Menschlich gesprochen ist das eine sehr geringe Aufgabe, möchte man meinen. Aber die Söhne Korachs denken ganz anders. Ich will lieber, Vers 10, an der Schwelle stehen, in dem Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Lieber tun sie diesen Dienst und stehen in der Türschwelle, als sich irgendwo gemütlich zu machen mit den Menschen, die in Unrecht leben, die Gott nicht die Ehre geben, die seine Gebote nicht halten, die seinen Namen nicht ehren.
Das heißt, die niedrigste Aufgabe, wo man am meisten entfernt ist von dem Allerheiligsten, ist immer noch besser, als mittendrin im Geschehen zu sein bei den Gottlosen und all ihren Freuden. Und erinnere dich an die Geschichte der Söhne Korachs. Wir haben sie ja studiert. Sie sprechen hier von den Zelten des Unrechts. Ja, sie waren Söhne Korachs. Das heißt, sie lebten einst in den Zelten der Ungerechtigkeit des Unrechts. Denk daran, was ihr Vater tat, Korach. Er war nicht zufrieden mit seiner Stellung, bloß die Bundeslade zu tragen. Er wollte auch Opfer darbringen, im Allerheiligsten, so wie die Priester. Er gab sich nicht zufrieden mit seiner Stellung. Er bestand darauf, dass er auch ebenso wie die Priester gleichgestellt Gott Opfer darbringen darf. Und was tat Gott? Die Erde öffnete sich. Und die Erde verschlang Korach und seine Verbündeten und ein Feuer verzehrte 250 Mann, die Korach folgten. Aber die Söhne Korachs haben wir studiert. Gott schenkte ihnen Gnade. Sie überlebten. Sie wurden nicht vernichtet. Und was für eine Ironie. Korach wollte unrechtmäßig das Heiligtum betreten und kam darum um. Seine Söhne nun werden von Gott verschont und dazu eingesetzt, Torwächter zu sein und den Eingang zu bewachen. Es ist nun ihre Lebensaufgabe zu verhindern, dass sich die Sünde ihres Vaters wiederholt. Sie wachen darüber, wer hineingeht. Die Söhne Korachs, sie haben dazugelernt, denn sie geben sich zufrieden. Sie überheben sich nicht. Sie geben sich schon damit zufrieden, nur an der Türschwelle zu stehen, anstatt in den Zelten der Übeltäter, in den Zelten des Unrechts zu wohnen. Denn sie wissen, dass diese Zelte verschlungen werden und gerichtet werden von Gott. Sie sind so dankbar, dass sie überhaupt im Hause des Herrn sein dürfen, wenn auch nur an der Türschwelle. Es ist mehr wert als alles andere. Lieber bei Gott an der Tür stehen, als bei den Zelten der Menschen wohnen, die Unrecht tun. Und menschlich gedacht könnte man so viel schönere, erfreulichere Dinge tun, als irgendwo an der Türschwelle stehen und die zu bewachen. Wie könnte man es sich gut gehen lassen bei den Menschen, die Gott nicht ernst nehmen? Wie könntest du jetzt zum Beispiel zu dieser Zeit irgendwas anderes Schönes machen, im Park sitzen und die Sonne genießen und gute Laune haben? Und schau mal, die Söhne Korachs beten, schau auf unser Schild, auf unseren Schild, schau auf den Gesalbten, dass der Gottesdienst uns erhalten bleibt. Denn das ist unser Verlangen. Was wir hier sehen, ihr Lieben, ist wahre Liebe zu Gott. Wenn ich auch nur an der Schwelle von deinem Haus stehen darf, Gott, hier bin ich lieber. In Wahrheit, hier bin ich lieber als sonst irgendwo anders auf der Welt. Und wenn ich auch nur einen Tag bei dir habe, so ist es mir lieber als 1000 Tage irgendwo anders mit irgendwelchen anderen Dingen zu verbringen. Das ist wahre Liebe, wahre Sehnsucht, wahres Verlangen nach Gott und danach ihn zu ehren, nach dem Gottesdienst. Und nun, da wir den Text so einigermaßen verstanden haben, was er bedeutet, so lass uns darüber nachdenken, was all das für dich bedeutet. Ich denke, du weißt selbst ganz genau, was dieser Text dich lehrt. Wo er hineinspricht in dein persönliches Leben. Zunächst einmal stellt sich hier die Frage, ob auch der Schild Gottes dich beschützt. Ob der Gesalbte Gottes auch dein Schutzschirm, dein Schutzherr ist. Ja, wir leben nicht mehr unter König David, aber wir leben unter Davids Sohn. Ja, besser gesagt, unter Davids Herrn, Jesus Christus. Er ist der Gesalbte, er ist der Messias, der Gesalbte Gottes. Und David war doch nur ein Vorschatten von Christus, dem König der Könige. Gott hat ihn mit dem Heiligen Geist gesalbt bei seiner Taufe, der König auf Davids Thron für immer und ewig. Und er ist in Wahrheit unser Schild. Er, unser König, er schützt uns, er schirmt uns. Er schützt uns vor dem Zorn Gottes, indem er sich vor uns stellt und sich von Gott zerschlagen lässt. An unserer Stelle, am Kreuz. Er schirmt uns auch vor all den Feinden ab. Dem Teufel und die Hölle und den ewigen Tod. Er sorgt dafür, dass wir in alle Ewigkeit sicher bei ihm sein können. Wozu? Damit das Heiligtum Gottes, sein Gottesdienst in Ewigkeit bestehe. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 7 von den Menschen, die gekommen sind und sie haben ihre Kleider reingewaschen im Blut des Lammes. Das heißt, sie haben Vergebung ihrer Sünden gefunden, all ihrem Sündenschmutz. Er ist abgewaschen durch das Blut des Lammes. Und was tun diese Menschen, die so Christus als ihren Schutzherr haben? Da heißt es in Offenbarung Kapitel 7, Abvers 15, was sie tun werden in Ewigkeit. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Dazu dient alles. Der Herr Jesus Christus erschirmt und schützt uns, er hütet uns wozu, dass wir in alle Ewigkeit sicher sind in Gottes Tempel, um ihn in alle Ewigkeit die Ehre zu geben, um ihn Gottesdienst zu feiern. Und darum betet jeder wahre Christ, schaue Herr auf deinen Gesalbten, schaue auf den Christus, schaue nicht auf mich, schaue nicht auf meine Sünden, nicht auf meine Schwächen, nicht auf meine Schuld. Hier ist der Gesalbte, mein Schutzschild. Er stellt sich vor mich. Er stellt sich als mein Schutzschild. Er stellt sich auf, um mich zu schützen, um mich zu retten. Ich will sein Untertan sein. Ich berge mich bei diesem Gesalbten. Er ist mein König. Er ist mein Schild. Meine Frage an dich heute Morgen ist das wahr für dich? Ist Christus dein Schild? Kommst du zu ihm und suchst Schutz vor Gottes Zorn, vor der Sünde, vor Hölle, Tod und Teufel? Allein bei ihm, weil er der Gesalbte Gottes ist, dein Schild. Wenn das der Fall ist, dann stellt sich unweigerlich die nächste Frage. Schätzt du und liebst du das Haus Gottes so, wie die Söhne Korachs hier beschreiben? Ich meine nicht ein Tempel aus Stein, sondern wie es in 1. Timotheus 3, Vers 15 heißt, das Haus Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das heißt, meine Frage ist, liebst du es, in der Gemeinde zu sein, im Hause Gottes und im Gottesdienst zu feiern? Wir sind das Zelt der Begegnung. Und kannst du sagen, denn ein Tag an deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend? Und überleg, denke bitte über diese Relation nach. Lieber ein Tag in deinen Vorhöfen als sonst tausend woanders. In diesen Vorhöfen gibt es menschlich gesprochen keine Unterhaltung, auch keine Entspannung, keinen irdischen Genuss. Es war anstrengend für die Söhne Korachs da zu sein. Weltlich gesehen gibt es nichts Attraktives. Warum wollten sie denn da sein? Weil es das Haus ihres Gottes ist, um ihrem Gott zu begegnen. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Die Söhne Korachs haben verstanden, dass sie überhaupt froh sein können, auch nur an der Türschwelle stehen zu dürfen. Sie hätten untergehen müssen mit den Zelten des Unrechts. Aber für die Leviten war es schon das Allergrößte, überhaupt auch nur in der Tür stehen zu dürfen. Sag, wie schätzt du in Wahrheit, wie schätzt du die Tatsache, dass du überhaupt zu der Gemeinde Jesu gehören darfst? Wie groß ist deine Wertschätzung gegenüber Gottes Haus? Wie groß ist deine Freude und deine Sehnsucht nach dem Gottesdienst? Siehst du das so? Fühlst du das so? Erlebst du das so? Dass du sagst, ein kurzer Moment in der Gemeinschaft mit Gott in seinem Haus ist weitaus wertvoller, als viele Jahre in der Welt zu leben mit all ihren Vergnügungen. Die geringste Stellung im Hause des Herrn ist besser als der höchste Stand in der Welt. Also, wenn wir nur an der Schwelle des Heiligtums stehen dürften und nur einen kurzen Blick erhaschen dürften in den Vorhof, so wäre das mehr wert, als die ganze Welt mit all ihrer Herrlichkeit gesehen zu haben. Verstehst du? Ich sage es noch einmal, das ist keine nette Poesie. Das ist das wahre Gebet, der wahre Ausdruck des Herzens eines Gläubigen. Lieber bin ich ziemlich früh hier und ich stelle die Stühle in dem Hause meines Gottes, als auf dem Thron zu sitzen in der Welt. Lieber sauge ich den Teppich in der Gemeinde, als auf dem roten Teppich dieser Welt zu stolzieren. Lieber tue ich den niedrigsten Dienst und habe die geringste Stellung im Hause meines Gottes, als die ehrenvollste und größte Macht und herrlichste Vorrangstellung in der Welt. So kann nur jemand sprechen, der Gott kennt, der geschmeckt hat,
wie freundlich er ist und welch ein Vorrecht und welch eine unaussprechliche Gnade es ist, dass wir eintreten dürfen in sein Heiligtum. Und wenn uns auch nur gewährt wird, an der Schwelle der Tür stehen bleiben zu müssen, so ist uns das genug. Wir beten, wie es heißt in Psalm 27, eins habe ich von dem Herrn erbeten, eins, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist mein Gebet, das ist mein Verlangen, das ist meine Sehnsucht. Und dieses Verlangen, weißt du, das kann dir kein Mensch antrainieren. Das kann man dir nicht beibringen. Das ist, wie der Puritaner Thomas Manton gesagt hat, es ist ein geistlicher Instinkt. Es ist etwas, was aus einer neuen Geburt, aus einem neuen Leben aus Gott erwächst. Dass du plötzlich ein übernatürliches Verlangen hast. Die Leute der Welt verstehen nicht, was du hier am Sonntagmorgen möchtest. Warum das deine Freude ist. Warum du gerne bereit bist, alles aufzugeben. Wenn du doch nur das hast, um Gott zu begegnen in seinem Haus. Um ihm zu singen. Um ihn anzubeten. Um auf sein Wort zu hören. Ich bin lieber in seinem Haus als irgendwo anders auf der Welt. Die ganze Welt mit all ihren Angeboten, es ist null und nichtig im Vergleich zu dem Glück, bei Gott zu sein. Und ihm in der Gemeinde Gottesdienst zu feiern. Zu sein im Zelt der Begegnung. Es ist besser. Ein Gläubiger erkennt, dass es besser ist. Manchmal denken wir, es ist nicht vielleicht besser auszuschlafen. Es ist nicht besser noch für das Studium zu studieren, weil man irgendeine Klausur schreibt oder was auch immer. Es ist besser, im Hause des Herrn zu sein. Wie es heißt in Psalm 73, Gott zu nahen ist mir gut. Es ist gut für mich, für meine Seele. Es ist das Beste, was ich nur irgendwie haben kann, Gott zu nahen. Nun ist das wahr. Ist das wahr? Es ist so. Aber lebst du dann auch danach? Es ist wahr in deinem Herzen für dich. Ich bitte dich, dass du dieses Wort mitnimmst, dass du es bewegst über die ganze Woche hinweg, dass du darüber nachdenkst, was hier steht. Dass du dieses tiefe Bewusstsein hast, dass es das höchste Privileg ist, das herrlichste Vorrecht, die größte Freude, im Hause des Herrn ihm die Anbetung zu bringen, weil er es wert ist und weil es gut ist, das Beste ist für deine Seele. Wer Gott liebt, der wird sein Haus, wird seinen Gottesdienst lieben. Wer den Herrn liebt, wird nicht 1000 Ausreden haben, um nicht zu kommen, sondern er wird sagen, ein Tag in deiner Nähe ist besser als sonst 1000. Und ich sage dir, man sieht das in deinem Leben, ob das der Fall ist oder nicht. Ob du wirklich Verlangen hast, Gottesdienst zu feiern oder nicht. Man sieht es. Oder ob du mit deinen Gedanken an 1000 anderen Orten bist in Wirklichkeit. Es reicht ja nicht, einfach bloß körperlich anwesend zu sein. Nein, wir erscheinen vor dem Herrn in Freude, in Dankbarkeit und mit großer Sehnsucht. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Wie sehnt sich, ja schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann wirst du alle Hindernisse überwinden. Und dann wirst du nicht die erstbeste Gelegenheit ergreifen, um das irgendwie ausfallen zu lassen, um was anderes zu tun. Was dir in Wirklichkeit, und es offenbart dein Herz, mehr Freude bereitet als Gott. Und das ist dein Grundproblem. Wenn du wissen möchtest, was unser eigentliches Problem ist in all den Bereichen unseres Lebens, dann doch dieses. Dass wir an anderen Dingen mehr Freude haben als an dem lebendigen Gott. Und das zieht sich durch alle Bereiche deines Lebens. Das ist der Prüfstein. Ist da wahres Verlangen danach, dem Herrn zu begegnen, um ihn anzubeten? Oder machen mir nicht unzählige tausende Dinge in Wirklichkeit viel mehr Freude? Als der lebendige Gott, als die Erfüllung unserer heiligen Pflicht, ihm die Ehre zu geben im Gottesdienst. Und hier, ihr Lieben, ist auch das Geheimnis im Kampf gegen die Sünde, um die Versuchungen, die in der Welt da sind, zu besiegen. Denn manchmal verlangt uns danach doch zu wohnen in den Zelten des Unrechts, das heißt in Sünde zu leben, das Böse zu genießen, gottlose Wege einzuschlagen. Und hier ist das Geheimnis. Diese Versuchung zu überwinden, allein dadurch. Böse Lust kannst du nur durch heilige Lust überwinden. Das heißt, du musst gelernt haben, Gott mehr zu genießen als die Sünde. Ihn mehr zu genießen als alles andere. Das Christentum ist nicht so eine Religion, wo man die einfach auf die Hand haut und sagt, dieses oder jenes darfst du nicht und wehe dir und so weiter. Wahres biblisches Christentum ist, ich habe Gott, ich genieße ihn mehr. Er ist mir mehr wert als alles andere, was die Welt mir irgendwie zu bieten hätte, verstehst du? Das musst du erlebt haben, geschmeckt haben, dass Gott besser ist als alle Angebote der Welt. Dieser berühmte französische Wissenschaftler, Blaise Pascal, dieser Mathematiker und Physiker und Erfinder und so weiter. Er war es auch, der das erste Mal bewies, dass es sowas wie ein Vakuum gibt. Also, ist ein bisschen schwierig zu erklären, sowas wie ein luftleerer Raum, eigentlich eine Leere in der Leere. Und es gelang ihm, das zu beweisen. Aber er dachte auch viel über die Menschen nach. Und er sagt Folgendes. Im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in Christus offenbart. Ja, das musst du begriffen haben. Zu verstehen, dass nichts deine innere Leere ausfüllen kann. Kein schöner Ort, keine geliebten Menschen, kein Erfolg auf der Arbeit, kein Besitz, kein Erlebnis, kein Abenteuer, kein Vergnügen, nichts. Dieses Vakuum wird allein erfüllt von deinem Schöpfer, dem lebendigen Gott, wie er sich in Christus offenbart. Kennst du dieses Glück? Erfüllt dieses Glück dein Herz? Bist du glücklich in ihm? Dann kannst du sprechen wie Asaph in Psalm 73. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf Erden. Gott zu genießen, dein ewiges Glück in ihm zu finden und sich seiner ewig zu erfreuen, das ist Dreh- und Angelpunkt des wahren Christentums. Darum bitte ich dich, nimm diese Worte mit, bewege sie, prüfe dich, ob das Realität ist in deinem Leben. Aber, und damit lasst mich nun schließen, bevor wir jetzt an den Tisch des Herrn kommen, möchte ich uns noch einmal auf etwas verweisen. Die Söhne Korachs waren Türhüter. Sie standen als Wächter am Eingang des Hauses Gottes. Woran erinnert dich das? Daran, dass man eigentlich kein Recht hat, einfach einzutreten. Gott stellt Wächter an sein Haus. Das hat er schon bei Adam und Eva getan, die er aus dem Heiligtum vertreiben musste. Denn das ist, was der Garten Eden war, ein Heiligtum. Und er stellte Cherubim auf, um den Zugang zu bewachen. Zutritt verboten für sie. Sie haben gesündigt. Sie dürfen nicht mehr einkehren in dieses Heiligtum Gottes. Und dann, als der Tempel gebaut wurde mit all seinen botanischen Elementen und Verzierungen, all das sollte nur erinnern an dieses Paradies, an dieses Heiligtum, das die Menschen verloren haben. Und auf dem Vorhang im Tempel waren Cherubim abgebildet mit dem Hinweis, Zutritt verboten. Niemand geht in das Allerheiligste hinein. Doch dann, ihr Lieben, doch dann, nach so vielen Jahrtausenden der Trennung, erschien Jesus Christus, der König aller Könige, der Gesalbte. Er kam als unser Schild, um den Zorn Gottes an unserer Stelle zu tragen. Und als er am Kreuz starb, zerriss im Tempel der Vorhang in zwei. Das heißt, die Cherubim machen Platz, die Torhüter, die Wächter, sie treten beiseite. Wir dürfen jetzt treten ins Allerheiligste, zu Gott. Wir brauchen nicht im Vorhof bleiben oder an der Türschwelle stehen bleiben. Wir gehen ins Allerheiligste. Christen stehen nicht im Vorhof. Wir treten in das Allerheiligste, das heißt in die direkte Gegenwart unseres Gottes. Wir begegnen ihm. Hier in der Gemeinde und im Privaten, wo du den Herrn anrufst in deinem Kämmerlein. Und ihr Lieben, lasst uns nicht bloß darüber reden, theoretisch. Lasst es uns leben, dass wir treten dürfen in die Gegenwart des Allerheiligsten Gottes. Christus hat sein Blut vergossen, sein Fleisch geopfert, damit das der Fall ist. Wie es heißt in Hebräer Kapitel 10, Abvers 19, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. So lasst uns hinzutreten. So lasst uns hinzutreten. Und so lasst uns kommen an den Tisch des Herrn. Lasst uns ihm begegnen in seinem Zelt der Begegnung. Und lasst uns in der Begegnung mit ihm unser größtes Glück, unsere größte Freude finden. Und gepriesen sei unser König, der Herr Jesus Christus, unser Schild, der Gesalbte Gottes, dass er das alles für uns vollbracht hat. Und so lasst uns ihn ehren und seiner gedenken in seinem Mahl. Gepriesen sei der Herr. Amen. Amen.